Deutschlandfunk, Medias Res.
Er ist bekannt als einer der berühmtesten Filmproduzenten der Nachkriegszeit, als ehemaliger ARD-Programmdirektor und Miterfinder der Tagesthemen. Spätestens seit dem Wochenende ist Hans Abich aber auch nachweislich Medienmensch mit einschlägiger NS-Geschichte. 1937 trat er in die NSDAP ein, arbeitete später für das Reichsministerium für Propaganda. So steht es in einem aktuellen Gutachten von Kommunikationswissenschaftler Thomas Birkner, beauftragt von der Historischen Kommission der ARD. Kurz vor der Sendung habe ich den Historiker Christoph Klassen vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gefragt, wie sehr ihn der Fall Hans Abich überrascht hat.
Ja, der hat mich jetzt nicht so richtig überrascht, zumal die Sache ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr an die Öffentlichkeit kam und es jetzt zwar ein detailliertes Gutachten gibt, die Vorwürfe aber schon etwas älter sind. Andererseits hat es mich dann doch wieder überrascht, weil ich Hans Abich auch mal persönlich kennengelernt habe und da wurde er so gehandelt als ein ganz liberaler, linksliberaler Filmproduzent der Nachkriegszeit und sehr eloquent, sehr gebildet und so gesehen hat es mich dann doch wieder überrascht.
Hans Abich, das ist ja nicht der Einzige, über dessen NS-Vergangenheit viel spekuliert und dann auch bekannt wurde in den deutschen Medien. Da gibt es zum Beispiel Karl Holzamer, Gründungsintendant vom ZDF, oder den ehemaligen Gründungsintendanten des Deutschlandradios, Hermann Franz Gerhard Starke. Was ich mich dann gefragt habe, die Stunde Null in deutschen Medien, gab es die überhaupt?
Nein, die gab es nicht. Also die gab es nicht nur in den Medien nicht, die gab es sowieso nicht. Es gibt ein ganz bemerkenswertes Maß an Kontinuität und das gilt im Prinzip auch für die Medien. Man denkt immer, das müsste vielleicht anders gewesen sein, weil wir alle wissen, dass die Alliierten Zeitungen etwa lizenziert haben, dass man natürlich auch versucht hat, im Rundfunk eher auf unbelastete Kräfte zu setzen. Das Problem war aber, es gab sie nur sehr begrenzt. Und es gab dann auch sehr, sehr schnell, also spätestens ab Ende der 40er Jahre, wieder einen starken Trend, auch von den Parteien mitgetrieben, die alten Leute wieder in Amt und Würden zu bringen.
Kann man das auf eine kurze Formel zusammenfassen? Wie einfach konnten Personen, die im Nationalsozialismus gewirkt haben, in der Bundesrepublik in den Medien einfach weitermachen?
Ja, das war für viele relativ einfach. Also es gab ein paar Fälle, wo das kritisch hinterfragt worden ist und die zum Teil dann auch tatsächlich nicht mehr prominent landen konnten. Aber die Mehrheit hat es eigentlich geschafft, wieder in Positionen zu kommen. Das hing zum Teil wohl auch mit Netzwerken zusammen. Es gab eben Leute, die andere dann nachgezogen haben. Es hing aber auch ein bisschen damit zusammen, dass man vielleicht vieles gar nicht so genau wissen wollte. Also man muss immer sehen, die frühe Bundesrepublik ist so ein Land, das ja eigentlich mit seiner Vergangenheit oft nicht viel zu tun haben wollte. Ja, man war eben irgendwie von den Nazis gezwungen worden oder so, aber eigentlich fand man das selber alles gar nicht gut und so. Das heißt, die Vergangenheit und insbesondere auch die Zustimmung, die Übereinstimmung mit der Ideologie waren nach 1945 oft kein Thema.
Und Sie waren dann auch vielleicht noch da?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum Teil ganz bestimmt, ne? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die von der Forschung her zum Teil auch noch offen ist. Also wie viel mehr oder minder latenter Antisemitismus war dann eben doch noch da, wie viel Ideologie. Man könnte auch mal fragen, wie viel Verständnis für eine tatsächlich politisch unabhängige, liberale, pluralistische Medienöffentlichkeit eigentlich da war. Denn wenn man jetzt mal so einen Fall nimmt wie Karl Holzamer, der ist ja ursprünglich, war der ja nicht vorgesehen als Intendant des ZDF, sondern Adenauer wollte ihn zum Programmdirektor seines Regierungsfernsehens machen. Es ist ja so gewesen, dass Adenauer die ARD zu kritisch war und er wollte dann ein regierungsnahes, privatwirtschaftlich organisiertes, aber von der Regierung inhaltlich kontrolliertes zweites Fernsehprogramm aufbauen. Und das ist ihm dann vom Verfassungsgericht letztlich verboten worden. Aber es war ganz explizit die Idee, das Fernsehen enger an die Regierung zu binden und eben nicht unabhängig zu halten.
Ich nehme die Debatte oft als relativ verkürzt wahr, heißt konzentriert auf diese Einzelfälle Holzamer, Abich und Co., die dann oft zwischen Verdammung und Verharmlosung so ein bisschen herumwabern. Was läuft falsch in der historischen Aufarbeitung in Medienhäusern?
Ja, das Problem ist in der Tat, dass es immer wieder so eine Skandalisierungslogik ist, die sich dann an Einzelpersonen festmacht. Wir haben das jetzt bei Holzhammer gesehen, bei Abig, wir haben es auch bei Henry Nannen etwa gesehen. Aber es hat, glaube ich, in diesem Medienbereich nicht wirklich eine systematische Aufarbeitung stattgefunden, die wir in anderen Bereichen, wenn Sie an die Auftragsforschung der Behörden etwa denken, Außenministerium oder sowas, sehr wohl inzwischen haben. Und die Fragen müssten dann, glaube ich, allerdings in der Tat auch ein bisschen eine andere sein. Es geht dann nicht mehr um den Einzelfall und den Skandal, dass irgendjemand da vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat oder was der früher genau getan hat, sondern es würde dann ja eher darum gehen, zu fragen, was hat denn das eigentlich für dieses demokratische Staatswesen bedeutet, für die Öffentlichkeit bedeutet, für die Medienlandschaft bedeutet, wie viel Kontinuität und Wandel haben wir da eigentlich?
Sagt Historiker Christoph Klassen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und wie sieht's in unserem Haus eigentlich mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte aus? Auf Anfrage heißt es da, es gebe die Idee, anlässlich des 30-jährigen Bestehen von Deutschlandradio im nächsten Jahr, die Geschichte unseres Hauses und seinen Vorgängerinstitutionen von unabhängiger Seite erforschen zu lassen. Zu einem konkreten Forschungsvorhaben befinde man sich derzeit noch in den letzten Absprachen.